Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast Nina Malaika. Hallo Nina.
Hallo Rüdiger, danke, dass ich hier sein darf.
Eine außergewöhnliche Person bist du.
Vielen Dank.
Ich habe deine Seite, also deine Homepage angeguckt und habe so gedacht, boah, die ist ja überqualifiziert. Also wenn man deine Sachen liest, und es sind sicherlich nicht alle Sachen, die du gemacht hast, all deine Referenzen, die du hast auf deiner Seite, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, du hast ja mehrere.
Ja.
Also da hast du dies, das, du hast über Theater gesungen und du hast Sopran und was weiß ich noch alles. Also du bist ja eigentlich, du bist, wenn ich das jetzt so als Mensch, von Mensch zu Mensch sage, bist du eigentlich ein Lebewesen, das mit unglaublich vielen Qualitäten gesegnet ist. Ist so, sehe ich wirklich so. Und ich denke, was ist geschehen, was ist passiert, dass du diese ganzen Qualitäten eigentlich gar nicht ausleben kannst? Du hast in Corona-Zeiten halt deinen Mund aufgemacht.
Mhm.
Du warst ja vorher auch so im Fernsehen und so, also in dem, was man so Mainstream-Medien nennt, so, ne, warst du ja und hättest eigentlich eine wunderbare Karriere vor dir. Da hättest du Pension oder Rente, was man da kriegt, hättest du sicherlich einkassiert. Aber die haben dich rausgeschmissen. Warum? Oder haben dir deine Kontakte nicht mehr gegeben? Durfte es nicht mehr rein.
Ja, man nennt das ja mittlerweile, also Cancel Culture, den Begriff kannte ich vor März 2020 tatsächlich gar nicht.
Mhm.
Und es ist interessant, wenn du das so sagst, wenn du sagst, du kannst das alles gar nicht mehr ausleben. Ich merke, dass sofort ein Widerstand in mir losgeht. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, Rüdiger, auch wenn das wahrscheinlich faktisch so ist, dass man mir aufgrund meines lauten Mundwerks und meiner sehr offen zur Schau gestellten politischen Meinung sicherlich auch vieles entzogen hat aus dem sogenannten Mainstream-Lager. Ich empfinde mich nicht als Opfer. Ich hab eher das Gefühl, ich möchte das gar nicht mehr.
Jetzt geht's richtig los, ne?
Jetzt geht es erst richtig los, ja, ganz genau. Ich möchte das nicht mehr. Und es wird auch wirklich von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, wird mir das deutlicher und klarer, dass ich da nicht mehr zurück möchte.
Warum? Befreist du dich gerade innerlich? Hast du einen Befreiungsprozess, dass du in die Unabhängigkeit wirklich reinkommst, in die echte Unabhängigkeit?
Ja.
Ist das so?
Ja, und ich glaube auch nicht, so ein Prozess, der geht ja nicht vier Jahre vorher los, mehr 2020. Ich glaube, das ist ein Lebensweg. Wie bist du geprägt? Was hast du erlebt? Welche Definition auch hast du für dich von Freiheit und von Freigeistigkeit? Und mir wird das auch immer deutlicher, dass Freisein halt auch heißt, sich von Altem loslösen zu müssen und wirklich dafür einzustehen und zu sagen, okay, dann kann ich diese Art Karriere einfach nicht mehr machen. Nicht jetzt und auch nicht mehr in der Zukunft, weil ich in diesem System nicht mehr agieren möchte. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, ich möchte nicht mit EC-Karte zahlen, dann bist du darauf angewiesen, die nächsten Jahre einfach immer zum Automaten zu gehen und Bargeld zu holen. Das ist eine Entscheidung mit allen Vor- und Nachteilen, die es mit sich bringt, nur um so einen kleinen Fokus zu setzen. Und so ist es mit dem ganzen Leben auch. Ich kann gewisse Sachen offensichtlich nicht mehr machen, aber ich habe mich auch dazu entschieden. Ich habe nicht das Gefühl, dass es nur etwas ist, was mir passiert ist und ich stehe handlungsunfähig wie ein Opfer davor. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man seine Selbstachtung behält. Und wenn seine Selbstachtung heißt, in gewissen Strukturen und Mustern und Systemen nicht mitmachen zu wollen, dann muss man vielleicht einfach damit leben, kleine Brötchen zu backen.
Mhm.
Das ist ein bisschen, kann ich so ein bisschen so beschreiben.
Ja, es ist so. Es ist genau
und dieses Gefühl von Entscheidungskraft und auch Eigen- und Selbstermächtigung ist so stark, dass ich das eher als Zugewinn empfinde.
Du bist stärker geworden dadurch, ne?
Definitiv.
Innerlich oder ja. Hast mehr Zugang zu deiner, ich sag mal, Lebenskraft, Lebensenergie,
ja,
und so
definitiv,
weiter.
Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und es fühlt sich sehr stark und sehr kraftvoll an. Und natürlich ist es... Stehe ich auch manchmal fassungslos davor, was ist denn hier abgegangen, was ist uns denn passiert, mir, uns allen, auch als Gesellschaft und Kollektiv seit März 2020, wenn man das so wahrgenommen hat, wenn man die Perspektive auf das hat, was passiert ist, wie ich sie habe. Es gibt auch Menschen, die haben das ganz anders gesehen und für die hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert. Und dass das wirklich eine Entscheidung ist, die mein gesamtes Leben und auch meine Lebensschritte beeinflusst, das war mir nicht klar. Das war keine bewusste Entscheidung. Ich mache jetzt den Mund auf und das passiert und ich bin jetzt politisch und jetzt nennt man mich Aktivistin. Nein, mir wird erst im Nachhinein jetzt langsam klar, es geht nicht darum, ob ich jetzt hier sitze, mein Gesicht in der Kamera halten kann oder ob man mich irgendwo Aktivistin oder Influencerin nennt. Es geht darum, dass ich mich für ein Leben entschieden habe, was auf jeden Fall anders ist und sein wird als das vor März 2020.
Selbstbestimmt.
Ja, ist das? Ja, es ist selbstbestimmt, aber es ist natürlich immer positiv und negativ. Es ist immer hell und dunkel. Es hat immer beide Seiten. Aber ich bin wahrscheinlich vielleicht auch einfach gesegnet oder vielleicht einfach bin ich, ich habe Glück, dass ich die Dinge positiv sehen kann und auch selber in die Handlung komme. Also ich kenne auch Menschen, die liegen seit 4 Jahren mehr oder weniger depressiv im Bett. Die haben den Schritt nicht geschafft. Die sind wirklich enttäuscht, dass das System ihnen etwas weggenommen hat. Ihren sozialen Status, ihr Geld, ihren Job, die sind so enttäuscht, dass sie einfach so depressiv geworden sind. Bei einigen war Suizid der Ausweg. Also diese Beispiele gibt es ja auch noch nicht zu wenige. Und von daher kann ich ja einfach nur sagen, große Dankbarkeit, dass ich mit den Fähigkeiten, mit denen meine Mutter mich vielleicht ausgestattet hat durch meine Erziehung und Prägung, dass ich da jetzt so stehe und sage, okay, ist scheiße, Kontostand ist gerade nicht so richtig geil, aber es geht weiter und da ist ein Weg. Und das ist halt der Weg, für mich ist der Weg, meine Wahrheit auszusprechen, egal was es kostet, also mit ohne Rücksicht auf Verluste.
Und was ist deine Wahrheit?
Meine Wahrheit ist, dass ich momentan zum Beispiel in Deutschland ganz stark erlebe, dass wir eine Friedensbewegung haben, von der ich gedacht habe, dass sie dazu da ist, sich gegen jegliche Form von Faschismus zu stellen und darauf aufmerksam zu machen. Und dass ich mit also wirklich Tränen in den Augen und ganz hart erleben muss, dass wir das selektiv betreiben, viele von uns. Und dass für mich dadurch die Grundlage und der Nährboden, den eigentlich eine Friedensbewegung ausmachen soll, dass es für mich gar keine Legitimation mehr hat. Und dass ich einfach merke, dass wir von gesellschaftlichem Thema zu gesellschaftlichem Thema, mal stehen wir beieinander, dann merke ich, okay, bei dem Thema fällt der andere wieder raus, da sind wir wieder Feinde, dann sind wir 3 Monate später bei der Thematik, sind wir wieder Freunde. Und das muss ich sagen, das hat mich schon schockiert. Das habe ich so nicht für möglich gehalten, weil als es losging, wie gesagt, 2020, war das große Thema Corona und es gab dieses große Wir-Gefühl. Das brach für mich das erste Mal mit diesem Russland-Ukraine-Thema. Beim Klima war es nicht ganz so stark und jetzt haben wir das Thema Palästina und ich habe das Gefühl, was passiert hier in Deutschland? Wissen wir über unsere Geschichte wirklich Bescheid? Und ich habe das Gefühl, ja, das wird jetzt die nächsten Jahre so weitergehen. Es werden immer wieder Themen kommen, wo man, oder zumindest ich, enttäuscht sein werde, dass viele Leute da nicht mehr mitgehen und einen anderen Blick auf die Dinge haben. Und gleichzeitig muss ich es akzeptieren.
Was ist für dich denn Faschismus? Oder wie würdest du Faschismus definieren?
Ich würde Faschismus so definieren, eine Gruppe von Menschen verschließt sich gegen eine andere Gruppe, weil sie überhaupt gar nicht mehr fähig ist, Wahrheit von Realität zu unterscheiden. Das ist nämlich ein Unterschied. Als Beispiel, die Wahrheit von vielen Israelis ist gerade, dass sie das Recht haben, die Palästinenser auszurotten. Und die Realität ist aber, dass das deren Land ist. Und wenn wir Realität mit Wahrheit vermischen, haben wir eine Grundlage, auf der wir Menschen enthumanisieren und damit legitimieren, dass wir sie umbringen können. Im letzten Ende, im letzten Schritt. Und das ist ja etwas, was wir in der Geschichte der Menschheit schon ganz oft gesehen haben. Und mein Schock ist der, dass ich sehe, wir leben in einem sogenannten gebildeten, elitären, industriellen Land, wo man denkt, wir haben doch eigentlich alle Möglichkeiten, hier unsere Birne einzuschalten, dass Menschen vielleicht die Birne anhaben, aber ihr Herz nicht anhaben. Weil wir hatten so viele Gelegenheiten jetzt die letzten Jahre, wo wir eigentlich hätten merken müssen, egal was wir darüber denken, unser Herz und unser logischer Menschenverstand hätte uns sagen müssen, hier läuft was schief. Und wir können uns nicht gegen eine Gruppe von Menschen richten, bis zu dem Punkt, dass wir sie zu etwas zwingen oder jetzt im schlimmsten Fall sogar ausrotten wollen. Und das ist ein Mechanismus, den ich hier gerade seit einigen Jahren beobachte. Das stimmt mich doch, sage ich mal, harmlos gesagt, sehr nachdenklich. Und ich bin ja sozusagen erst richtig am Start seit März 2020. Vorher habe ich, ich war unterwegs in der Weltgeschichte, wie du sagst. Ich habe gearbeitet, irgendwie habe ich ganz gut Geld verdient und im Himmel war Jahrmarkt und von Dubai nach hier und auf den Bühnen. Und ich wusste überhaupt gar nichts. Ich wusste nichts. Ich habe immer ein Bauchgefühl für Gerechtigkeit empfunden, so nach meinem Vermögen, aber das Feld, was da aufgegangen ist, was sich jetzt irgendwie weiterzieht, und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, auch gerade wenn ich mir sozusagen die deutsche Entwicklung angucke, das ist schon groß. Und ich frage mich, wie andere Leute, wie das Leben von anderen Leuten nicht maßgeblich beeinflussen kann. Ich habe das Gefühl, bei einigen, da geht alles so ganz normal weiter. und die schalten ihren Fernseher an und sehen zwar irgendwie, oh Gott, da ist irgendwie Krieg und irgendwie in Deutschland geht es auf die Straßen, das ist alles ein bisschen komisch, aber so richtig in den Kontext setzen tun das viele gar nicht. Und
aber viele in der jetzt speziell in Bezug auf Israel, jetzt nur auf Israel, wagen die meisten Deutschen die Wahrheit nicht zu sagen und die Realität nicht zu sehen.
Ja, wir
das
haben
ist, das ist so, das ist eingefleischt in denen durch Adolf Hitler und die Vergasung 6 Millionen Juden.
Ja, wir haben diesen riesengroßen Schuldkomplex und machen meiner Meinung nach deshalb jetzt ganz fatale Fehler und das ist, ja, es ist wirklich fatal. Es ist fatal, was da passiert und das schmerzt mich auch.
Wir müssen das eigentlich neutral sehen. Wir müssen sagen, da ist ein Land und da ist auch ein Land. Und da sind Menschen und da ist auch ein Mensch. Und ich darf ja grundsätzlich, also das ist meine Einstellung, grundsätzlich gegen einen Menschen keine Gewalt anwenden. Es sei denn, ich wende Gewalt an, damit er überlebt. Das geht auch. Also ich hatte einen Sohn und so weiter und der wollte über die Straße rennen, da war er 3, glaube ich, und da habe ich ihn so, dann knirschte auch seine Hand, weil ich mit aller Kraft mit aller Kraft, sonst wäre er tot. Also so eine Gewalt bin ich bereit einzugehen, aber ich bin nicht bereit, eine Gewalt einzugehen, indem ich den anderen schädige und dadurch einen Vorteil habe. Also das ist für mich Gewalt, egal ob das verbal ist oder ob das körperlich ist. Und wir sollten eigentlich, wenn wir an der Seite Israel sind, als Freundesstaat, ihnen die Leviten lesen und sagen, das geht gar nicht, und zwar grundsätzlich nicht. Krieg ist keine Option.
Ja, definitiv. Ja, und es ist wirklich auch krass und auch spannend, ist das falsche Wort, aber ich finde es so teuflisch, dass wir mittlerweile in der Gesellschaft an dem Punkt sind, wo so viele Narrative entstanden sind, dass wir wirklich mittlerweile, oder viele von uns ja glauben, dass das, was dort in Palästina passiert, okay ist, dass das in irgendeiner Form noch zu rechtfertigen ist. Und das erlebe ich, wie gesagt, jetzt schon seit einigen Jahren hierzulande, dass Dinge gerechtfertigt werden, die eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen sind. Und ich mache mir Sorgen, ich mache mir nicht so sehr Sorgen um den politischen Zustand unseres Landes. Ich bin kein Mensch von tagespolitischen Themen, Aktivitäten. Ich kriege da nicht viel mit. Ich kenne das Parteiprogramm der AfD nicht und Co. Ich mache mir Sorgen eher, wohin rutscht unsere Gesellschaft, wenn wir verlernen, Recht, Gerechtigkeit, Gut und Böse voneinander zu unterscheiden. Ich glaube, dass man das schon kann und dass es sowas gibt. Und Hunderttausende von Menschen abzuschlachten und im gleichen Atemzug von Verteidigungskrieg zu sprechen, wenn wir wissen, dass ein Volk zu 70% aus Kindern besteht. Da müsste, egal wo man politisch steht, egal was man über diesen Konflikt weiß, dass diese Grenze nicht mehr gezogen wird, das finde ich sehr bedenklich. Und wenn wir diese Art der Menschlichkeit verlieren, dann ist irgendwann alles möglich. Und ich habe Angst vor einer Gesellschaft, in der alles möglich ist. Weil nichts mehr klar ist. Da löst sich gerade etwas auf bei uns, was einen so tiefen, fundamentalen Wert eigentlich hat. Und wir sind ja in Deutschland. Wir haben uns ja immer als sogenannter Werte Westen auch irgendwie nach außen gezeigt. Wir haben das so definiert, wir haben das deklariert. Wo sind diese Werte? Und wir haben immer auf andere Länder, andere Kulturen, andere Religionen geschaut. Der Islam ist barbarisch und das ist dies und das ist das. Und ich erlebe das mittlerweile anders. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, den Fokus und die Kamera auf uns mal zu richten. Und das passiert hier gerade gar nicht. Wir haben ganz viele Themen, mit denen wir uns ablenken. Und jetzt gehen Hunderttausende von sogenannten Gutmenschen gegen rechts auf die Straße. Und der palästinensische Block wird auf den Demos gegen rechts ausgeschlossen. Weil wir eine Idee entwickelt haben, dass alle Menschen dort im Gazastreifen nicht mal mehr potenzielle Terroristen sind, sondern Terroristen sind. Und da kann meiner Meinung nach etwas im Kopf und auch im kollektiven Gedächtnis einer Gesellschaft was nicht stimmen, wenn wir das denken, glauben und wenn das in den Medien auch so transportiert wird. Weil damit schaffen wir Feindbilder, die keine Feindbilder sind. Und wie schaffen wir Feindbilder? Indem wir distanziert auf etwas raufschauen, auf eine ganze Gruppe von Menschen. Ich bin mir 100% sicher, wenn wir nach Palästina reisen würden, wenn wir Kontakt zu Palästinensern haben, zu Menschen aus Gaza, und das ist ja jetzt nur ein Beispiel, das steht ja für ganz viele Konflikte in der Welt, die wir haben, es würde da keiner hängen und sagen, wir haben recht, das sind alles Terroristen da gewesen. Nein. Und das macht mir große Sorgen, weil ich das Gefühl habe, wir rutschen hier in eine Richtung, die wir vielleicht nicht mehr revidieren können, Rüdiger.
Glaubst du, dass Menschen... Dass eine, ich sag mal so, eine Bevölkerung in Deutschland in der Mehrheit Krieg will? Dass eine Bevölkerung in Israel oder in Palästina oder in der Ukraine oder in Russland Krieg wollen? Das sind die Staaten, die Krieg herstellen.
Definitiv.
Es sind ja nicht die Menschen, die gegen Russland sind oder gegen Russen. Ich habe nichts gegen Russen. Null. Ich habe auch nichts gegen Ukrainer. Ich habe nichts gegen Palästinenser. Ich habe nichts gegen Israelis. Gar nichts, weil es für mich Menschen sind. Es sind alles Menschen. Und gegen Menschen kann ich nichts haben, weil ich ja selber einer bin. Wenn ich gegen den Mensch was habe, habe ich ja gegen mich automatisch auch was. Also all diese moralischen Imperative, die man eigentlich hat, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, haben die meisten Menschen sich nicht entwickeln lassen. Das ist der Grund, warum sie mitmachen oder schweigen. Ja. Wer schweigt, macht mit. Das ist der Grund. Und ich glaube nicht, dass die Deutschen, aber auch nicht die Engländer und auch nicht die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg oder nach den Napoleonischen Kriegen, dass sie in sich eigentlich begriffen haben, was der Krieg eigentlich tatsächlich ist und für was er steht.
Ja.
Und Frieden genauso. Ich glaube nicht, dass dieses Bewusstsein entwickelt wurde. Es wurde immer ausgegrenzt.
Ja.
In Bildungssystemen wird es niemandem beigebracht.
Ja. Ich glaube das auch, weil du fragtest, glaubst du, dass die meisten Menschen Krieg wollen oder nicht wollen? Ich glaube auch, dass die meisten Menschen das nicht wollen. Ich höre aber trotzdem, muss ich sagen, das erschreckt mich von vielen in letzter Zeit. Ja, wenn das aber so ein terroristischer Staat ist und jetzt nicht nur bei der Sache mit Israel-Palästina, das habe ich auch vorher bei anderen Kriegen schon gehört, dann muss da doch jemand reingehen und das beenden. Dann muss man doch eine Armee schicken und dann muss doch der und der Herrscher. Das höre ich schon oft. Also, dass wirklich auch aus einzelnen Menschen solche Sätze rauskommen, das muss beendet werden. Und ich glaube, dass das deshalb gesagt werden kann, weil sie halt nicht vor Ort sind. Weil wir alle ja noch gar keinen Krieg selber erlebt haben. Wir kennen das nur aus dem Fernsehen. Und ich glaube, wenn man die Leute in Kriegsgebiete schicken würde und dann hätten sie es mal erlebt, eine Woche oder zwei, würden sie rauskommen und sagen, das ist wirklich nicht so eine gute Idee. Das heißt, Krieg ist für uns irgendetwas, was auch natürlich, Gott sei Dank, ausgelagert ist. Wir sehen es im Fernsehen, wir hören unsere Regierung darüber sprechen. Und die stellen sich da, als seien die unsere Fürsprecher. Wir müssen kriegstüchtig werden. Was ist das für eine, das ist eigentlich ein aggressiver, gewaltvoller Übergriff, ein verbaler. Wie kann man sich...
Das ist ein Angriff auf die Menschlichkeit.
Ja, wie kannst du dich...
In Wirklichkeit gehören diese Menschen sofort vor ein Gericht.
Natürlich.
Nach dem Zweiten und nach dem Ersten Weltkrieg müssten wir eigentlich alle so reagieren.
Ja.
Wir haben damals in gutem Glauben nach dem Kellerpakt die UNO gegründet. Wir haben den Internationalen Gerichtshof, das ist alles wegen Hitler. Das ist alles wegen des Ersten und des Zweiten Weltkriegs, hat der Westen gesagt, das machen wir jetzt. Und es wurde alles pervertiert. Es wurde alles im Grunde genommen in eine teuflische Sache hinein katapultiert, weil wir die Werte nur im Portemonnaie haben. Wir haben sie nur im, also das Kapital.
Ja.
Kapitalismuskritik, ne? Wirst du auch kennen alles. Und das ist der Grund. Und wir himmeln das Geld an. Das ist unser Gott.
Das habe ich gerade gedacht. Kapitalismus, Geld ist unser Glauben, weil wir aber auch keinen mehr haben.
Ja,
wir sind ja leider, das klingt so ein bisschen gemein. Ja, wir sind ein gottloses Volk. Und ich würde mich als Atheistin beschreiben. Ich habe Gott
das
sozusagen...
Das kann ich mir bei dir... Entschuldigung,
ja,
ich kann es mir bei dir nicht vorstellen, wenn du sagst, du bist stärker und so weiter. Weil das, was du fühlst, ist die Lebenskraft. Und mit der machen wir alles.
Ja.
Und du weißt, wo sie herkommt. Sie kommt nicht von dir. Du hast sie nicht produziert, sondern sie wird jetzt befreit. Du wirst du wirst getankt. Mit was wirst du getankt? Mit Göttlichkeit.
Ja,
das ist also
ich habe eine lange Geschichte mit dem Thema Religion, Glauben, Gott und Spiritualität. Und es ist für mich, wie vieles in meinem Leben und wie auch in meiner Persönlichkeit, wie du es zu Anfang beschrieben hast, sehr vielschichtig und auch meine Gedanken und Gefühle dazu. Auf der einen Seite würde ich sagen, ich bin gottlos. Auf der anderen Seite merke ich durch die Entwicklung meiner letzten Jahre auch, durch das, was ich in Deutschland erlebt habe, wie ich unser Land wahrnehme, was das mit mir persönlich gemacht hat, mein Lebensweg, mein Unfall, da war ja so viel. Jetzt das beobachten dürfen der Palästinenser auf unseren Straßen, die den Islam ja auch hier reintragen, wie ich finde, im schönsten Sinne, weil sie uns mit Werten konfrontieren, die wir verloren haben, merke ich, da ist eine Option doch eines Gottglaubens. Und Spiritualität habe ich sowieso tief in mir verankert. Aber die Definition Gott ist für mich auch nochmal in meinen Überlegungen und meiner Entwicklung sehr, sehr, sehr vielschichtig. Und ich finde es selber spannend, wie ich langsam gerade einen Blick verändere, eventuell doch nochmal zu meiner Art Gott zurück.
Könnte auch eine Göttin sein.
Ja, oder Allah, oder wie, also wenn wir es sowieso nur eingeben. Also ich bin da auch total wirklich gespannt auf meinen eigenen Weg gerade.
Es geht ja auch nicht um, also es geht ja auch nicht um um den Begriff Allah, Gott oder Shiva oder Krishna oder was weiß ich. Darum geht's gar nicht. Es geht, also Göttlichkeit ist immer emotional gebunden. Sie ist nicht logisch oder so. Man kann es ja nicht beweisen und mit der Logik kommt man da sowieso nicht weit. Man muss sich fallen lassen im Gefühl und dieses Gefühl ausbreiten wie eine Blume sozusagen, wie ein Baum nach oben und so und dann sich damit vernetzen und verankern und dann wird das immer größer, immer schöner und immer angenehmer und so weiter. Bietet halt eine Menge Halt. Also der Name spielt keine Rolle und auch nicht die kulturelle kulturelle Definition eines Rauschebartes bei uns jetzt so, ne, Gott, das Göttliche oder so, ne, Michelangelo, das Bild im Vatikan und so in der Sixtinischen Tabelle, das ist ja nicht Gott.
Ja, also was ich spannend finde, ist, dass es so, ich spreche ja viel mit Menschen, die in irgendeiner Form gläubig sind in der letzten Zeit, aus unterschiedlichsten Richtungen und Religionen, wie unterschiedlich die persönliche Definition von Gott dann auch ist und was Menschen auch brauchen, um sich mit ihrem Glauben zu verbinden und auch zu verankern. Also der eine braucht eine gewisse Vorstellung von Gott oder der braucht das Wort Allah, der andere möchte ein Buch lesen, der nächste braucht viele Traditionen und Rituale. Also andere sind sehr spirituell freigeistig und Gott ist die Natur und die gehen in die tiefe Meditation. Also auch da wieder, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir akzeptieren, dass jeder eine andere Definition für sich persönlich von Gott, von Spiritualität hat, weil sonst fangen wir da wieder beim nächsten Thema an und zu streiten. Nein, aber das ist Gott
Also Spiritualität und Göttlichkeit, das ist immer individuell, also subjektiv. Ja. Das ist nicht objektiv. Ja. Wir können objektiv darüber reden und sagen, das ist Gott oder das ist der Weg von Göttlichkeit, Spiritualität, das kann man schon. Mhm. Aber letztlich macht es die individuelle Prägung, das individuelle Bewusstsein formt die Göttlichkeit, die ich empfinde und ich repräsentiere das in meiner Welt für mich so. Ja. Sich darüber zu streiten, ist eigentlich völliger Nonsens, was man ja absichtlich macht. Mhm. Also Christentum gegen Islam, Islam gegen Buddha und was weiß ich noch alles. Das ist ja alles, das machen ja die Staaten ganz gerne oder die Kapitalisten ganz gerne, um da wieder Schürfrechte zu bekommen oder so, ne? Um da einzuwandern und so weiter und dann wieder zu sagen, der ist jetzt aber schuld daran, dass ich da rein muss. Ja. Also wir projizieren unsere inneren Dämonen und Ängste da rein und die machen quasi den Motor für so etwas klar.
Wo Religion und Gott einfach auch politisch instrumentalisiert wird, um, ne, wie du sagst, irgendwelche geopolitischen Interessen zu vertreten und durchzuboxen natürlich. Und ich finde es spannend. Also ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich auf Instagram gepostet, Gott ist tot. Weil ich hatte wirklich mit Hinblick auf Deutschland, was hier passiert, die letzten Jahre habe ich gesagt, Gott muss tot sein, das kann ansonsten nicht angehen, dieser Wahnsinn. Und ich merke an meiner Erfahrung selber, wenn etwas so schlimm wird, dass man es eigentlich nicht mehr fassen oder aushalten kann, rückt Gott näher. Bei mir zumindest. Das erlebe ich auch bei Leuten, die ein Kind verlieren. Oder wenn man einfach irgendwie mit dem Leben, mit der Gesellschaft nicht mehr so gut klarkommt. Und ich denke, irgendein Grund und ein Sinn wird es doch haben. Und da dann doch wieder irgendwie einen Sinn oder eine Sinnhaftigkeit und eine Schönheit zu erkennen in all diesem Chaos, das ist für mich halt irgendwie auch Gott. Und da bin ich gerade so, dass ich irgendwie merke, das ist alles so abgedreht und grotesk. Irgendwie, das irgendwas muss da sein, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Das ist schön, mich dem auch wieder so zu nähern. Und ich bin, wie gesagt, den muslimischen, arabischen Menschen hierzulande sehr dankbar, weil das ist ja kein Geschenk, wo sie gedacht haben, das bringen wir dir jetzt, sondern es war auf einmal da. Und ich konnte mich, mein Vater ist Ägypter, also ich habe das irgendwie in den Genen auch, jetzt auch nochmal ganz neu mit meinem persönlichen Glauben, ganz langsam wie so ein Kind, was so kleine Schritte über Gras macht, annähern. Das ist sehr, sehr spannend und schön. Ich habe da viele, interessanterweise sehr viele Männer, die mir gerade zur Seite stehen und sagen, ey, wenn du sprechen möchtest über Glauben, über Gott, über Allah, über den Koran, was auch immer, wir sind da. Das ist ein sehr, sehr schönes Angebot, das ich gern annehme. Und wer weiß, wo ich lande. Vielleicht lande ich ganz woanders.
Nicht. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Man sagt ja, Gottes Wege sind unergründlich.
Die des Wahnsinns Menschen auch, ja.
Das dient der Selbsterkenntnis. Aber gut, jetzt will ich dich nicht missionieren oder sonst was erzählen. Friedensbewegung.
Ja.
Du bist ja in die Friedensbewegung rein. Du machst sehr viel mit Julian Assange Bewegung, ne? Also in der Bewegung Julian Assange moderierst du viel, machst mit Musik und so weiter. Ja. Bist da sehr, sehr aktiv. Es gehört ja eigentlich auch zur Friedensbewegung. Also wenn wir keine freie Information haben, Frieden nützt dann auch nicht viel. Wenn wir uns nicht im Disput auseinandersetzen können, Debattenraum etc.
Ja.
Dir ist ja in der Friedensbewegung vieles passiert, Positives wie auch Negatives. Aber das Negative überwiegt eigentlich emotional, ist ja bei uns Menschen immer so. An das Positive können wir uns wenig erinnern, an die negativen Dinge, die sind so und so weiter. Du wurdest ordentlich beleidigt, ne?
Massiv beleidigt. Auf was ziehst du genau ab? Also ich wurde viel beleidigt von verschiedenen Kreisen und...
innerhalb der Friedensbewegung.
Ja, also ich hatte so das Gefühl... beleidigt. Ich würde das anders beschreiben. Also ich wusste ja gar, also ich habe von meiner Mutter zum Beispiel erfahren, früher gab es eine Friedensbewegung. Nina, wir sind in den 70ern auf die Straße und so. Ne, das ist das.
Da warst du noch ganz klein.
Ich bin 81 geboren.
Also, in den 70ern war,
genau. Das ist das, was ich so von Friedensbewegung kannte und wusste, ne, was man irgendwie von den Eltern kennt oder auch von der Oma, was diese erzählt dann politisch. Und das gab es ja zu meiner Zeit alles gar nicht. Ich bin ja 42 und es waren irgendwie gefühlt 35 Jahre, wo es eigentlich um, ja, es ging um Gott, Kapital sozusagen, war der liebe Gott. Wir hatten Handy, wusste irgendwann, dass ich Sängerin werden wollte und das Leben war halt irgendwie, war okay, war cool. Und dann brach, wie gesagt, 2020 an und dann bildete sich auf einmal etwas, was Friedensbewegung genannt wurde. Wo ich dann irgendwie dazugeordnet wurde, weil ich mich in einer gewissen Art und Weise kritisch positioniert hatte gegen das, was hier passiert. Okay, und dann hieß es Friedensbewegung und auf einmal gab es politische Bewegungen, da gab es die Basis und es gab irgendwie freie Gruppen. Es gab ja ganz viele Gruppierungen, die dazu zählten. Und in der Naivität, wenn man solche Strukturen nicht kennt, dachte ich, dass wir eins sind. Und ich glaube, es dachten viele von uns. Und es war ja auch ein schönes Gefühl. Wir hatten eine Heimat. Wir gegen den Faschismus in Deutschland, gegen den medizinischen Faschismus in Deutschland. Und das brach und bröckelte und wurde natürlich sichtbar nach einer Zeit, dass da sehr unterschiedliche Gruppierungen aus unterschiedlichen Lagern und unterschiedlichen Denkweisen und politischen Standings sind, die vielleicht doch nicht alle das Gleiche wollen oder zumindest unterschiedliche Intentionen hatten, dass wir viele Narzissten unter uns hatten, viele Leute, die einfach gerne berühmt werden wollten, ihren Narzissmus nach außen projiziert haben, wo auch gerne das Spendenkonto sehr groß aufwarb, wo man vielleicht gar nicht, ja, mag ich jetzt sagen, vielleicht gar nicht gerechtfertigt irgendwie genug getan hat. Also da gab es ja ganz viele Schattierungen.
Ja, ist auch ein Markt.
Ja, es ist auch ein Markt, natürlich. Dann schossen sie alle gegeneinander, der hat das falsch gemacht, der ist V-Mann, dann war das große Thema, jeder beschuldigte den anderen, dass er vom Verfassungsschutz ist und dass er diese Bewegung von Unterwandern boykottieren wollte. Und irgendwann habe ich gemerkt, wir sind wahnsinnig. Das ist der Wahnsinn, was da passiert. Also sowas kannte ich ja gar nicht, ne? Und ich hatte eigentlich immer so das Gefühl, klar, es gibt immer Stimmen gegen Nina Malaika und welche, die mich irgendwie überbewerten. Das ist ja immer, wenn Leute dich ganz hoch nehmen, fällst du auch schnell. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass so groß gegen mich geschossen wurde. Natürlich gab es hier und da immer mal irgendwelche kleinen Hetzkampagnen. Das haben aber alle Leute gehabt, die dann irgendwann bekannt waren. Der Bruch kam jetzt durch meinen Palästina-Aktivismus. Das fanden dann nicht mehr alle geil. Weil wie kann sich eine freie Frau, eine Feministin, das sind alles Bezeichnungen, die von außen kommen. Ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen. Ich brauche das nicht, diese Bezeichnung und Definition.
Das macht die Gruppe, also das macht der Außendienst von ganz alleine. Ganz
genau. Wie kann sich so eine Frau frei, mit bestimmt mehr als 5 Männern vor der Ehe geschlafen, permanent Aktmodell, wie kann sich so eine Frau pro-Islam äußern? Da gab es einen Bruch. Das haben viele nicht verstanden. Und das war für mich erschreckend, dass wir doch so viele kleingeistige Menschen bei uns haben. Und ich würde gar nicht sagen, dass die alle rechts sind. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass Menschen manchmal vor rechts kommt erstmal ignorant oder dumm oder unwissend. So. Da gab es dann doch einen Bruch, wo ich merkte, wo sind die denn alle? Ich habe ganz lange nichts gehört. Die liken auch meine Sachen nicht mehr. Nicht, dass es darum geht. Aber da merkte ich, da trennte sich was. Und auf einmal waren wir, was für mich gefühlt, nicht mehr das große Wir. Und natürlich sitze ich jetzt auch hier und erzähle das und denke, wie naiv, wenn du dich mit Leuten sozusagen aus der alten Friedensbewegung sprichst, die erzählen dir genau das Gleiche. Spaltung, verschiedene Strömungen, man zieht nicht am einen Strang, zumindest nicht mehr nach irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Jahren. Das ist wahrscheinlich auch normal. Und es trennt sich jetzt für mich persönlich natürlich auch nochmal die Spreu vom Weizen. Weil jemand, der das nicht versteht, was hier passiert ist, der muss, Entschuldigung, einfach seine Hausaufgaben machen, seine emotionalen und seine historischen Hausaufgaben. Und von daher, ich war nie everybody's darling und ich wollte es auch nie sein und ich kann damit gut umgehen. Es ist mir lieber, dass sozusagen alles, was nicht zu mir gehören soll, irgendwie sich jetzt auch verdünnisiert wieder.
Vielleicht wollen die anderen einfach nur, dass du sie magst.
Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich frei macht von dieser Idee, gemocht zu werden. Weil dann hast du einen Filter, wenn du gemocht werden willst oder auch wenn dich irgendjemand bezahlt, wenn du von irgendwem protegiert wirst. Sobald dein Ego, dein Narzissmus damit reinspielt, bist du nicht mehr ganz echt und authentisch. Und ich habe viele.
Du kommst ja auch in so einen Kreisel rein.
Ganz genau.
Du bist verrückt.
Ganz genau, ganz genau.
Also verrückt.
Ja, verrückt, genau.
Genau.
Ganz genau. Und von daher glaube ich, dass das alles irgendwie auch schon Sinn macht, was ich da jetzt erlebe und wie ich das wahrnehme. Und das ist auch okay. Also ich habe jetzt sozusagen, viele waren auch enttäuscht von mir. Wieso wechselst du das Lager? Wieso setzt du dich nicht mehr 5 Geschädigte ein? Was hast du da mit den Arabern, mit den Moslems? Das ist ja für viele Leute auch so ein Araber, Moslems, Palästinenser, Tunesier, ist alles das Gleiche. Also die unterscheiden ja auch gar nicht, ne? Und da merkte ich schon, da war Unverständnis. Wie kann das sein irgendwie, dass du dich sozusagen für dieses männlich Unterdrückervolk so einsetzt. Und ich empfinde das als Halbägypterin halt gar nicht so. Ich war wahrscheinlich in jedem arabischen Land, dem man auf der Welt hier gewesen sein kann. Ich habe viel Austausch mit diesen Männern dort. Ich kenne viel auch Strukturen von Familien zwischen Mann und Frau. Mhm. Ich empfinde das anders. Ich kann die Perspektive nachvollziehen von außen, wenn man da noch nicht so reingeschaut hat. Und auch da ist es wieder, reden wir miteinander, besuchen wir uns, gehen wir wirklich rein, gucken wir. Nein, es sind irgendwelche Bilder, die wir von außen, Fernseher oder was auch immer. Und natürlich ging das 9/11 los. Auf einmal war der Islam gleichgesetzt mit Terrorismus.
Genau.
Und solche Situationen hatten wir permanent. Dann war 2015 dieser Anschlag in Paris. Und wenn Otto Normalverbraucher vom Islam gehört hat, war es immer mit Terrorismus gleichgesetzt. Und das schmerzt mich, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Ich glaube und ich weiß, dass der Islam in seiner Ursprungsform eine friedliche und friedliebende Religion ist. Wie das ausgelegt wird von einigen Einzelnen, die dann vielleicht irgendwie auch wieder politisch motiviert, bezahlt, irgendwo losgehen mit einer Knarre und sonst was rufen und irgendwie, das ist was ganz anderes. Aber das ist nicht der Islam und es gibt auch nicht den Islam. Und ich habe auf einer Demo neulich Allahu Akbar gerufen und haben sie mich weggefangen. Und ich möchte ganz klar sagen, Allahu Akbar heißt Gott ist groß.
Ja, ja.
Ich kann auch sagen, God is great oder Gott ist groß aus sonstigen Sprachen.
Ja, ja.
Das sind, und da merke ich, das ist ein so massives Missverständnis, Rüdiger. Und ich glaube persönlich, dass mit 9/11, ich glaube, dass der sogenannte Islam einem der größten Propagandakriege unterliegt, die wir in der Menschheitsgeschichte hier hatten. Und das, was wir jetzt auf deutschen Straßen erleben, ist ein sichtbares Fazit davon. Und es ist eine Symbolik von einer Historie, die viel früher angefangen hat. Das ist das, wie ich das sehe. Und ich glaube, wenn ich das so sehen kann, als sogenannte freie Frau, als Feministin, dann schafft das als kritische Person ja auch, die sehr genau guckt, wo Faschismus stattfindet. Sollte das eigentlich jeder können. Aber ich habe immer das Gefühl, wir wollen uns historisch nicht bilden und wir wollen auch nicht wirklich in den Kontakt miteinander kommen. Wir wollen unsere Feindbilder aufrechterhalten, damit wir einen Anker haben.
Die meisten Menschen, jetzt sage ich mal ganz Europa, oder die meisten Christen wissen nicht, dass Mohammed im Koran 4-mal erwähnt wird. Mohammed hat den Koran geschrieben, göttliche Eingebung etc. Aber dass Jesus viel häufiger benannt wurde und dass Jesus die höchsten Auszeichnungen im Islam hat, höher als Mohammed.
Interessant.
Er wird als Geist Gottes bezeichnet, dass diesen Titel hat, nicht Mohammed. Das wissen viele gar nicht. Ne? Und dass die eine andere Geschichte haben mit Jesus und so weiter. Und dass sie ihn aber auch als etwas ganz, ganz Großes sehen. Was ich damit sagen will, ist nicht das oder das, ich will das nicht vergleichen. Ich will damit nur sagen, und darüber haben die ihre Hausaufgaben halt nicht gemacht. Es gibt ein verbindendes Glied, ein verbindendes Momentum zwischen Christentum und Islam. Und das wird nicht genutzt.
Ja.
Das wird einfach nicht genutzt. Ja. Es wird einfach eine Spaltachs reingehauen. Ja. Der bärtige, dunkelbärtige Mann wird auf einmal zum Terroristen gestempelt. Und das hat gewirkt bei den meisten Menschen. Der Islam ist grundsätzlich eine Kriegsideologie oder eine, was weiß ich, Unterdrückungsideologie und so weiter. Und das, ich sehe das genauso. Ich bin ja ganz lange Kampfsportler gewesen, so, ne, beim Nationalteam und so weiter. Ich habe sehr viel mit Islamleuten da zu tun gehabt, mit Irakern, Iranern, meistens auch mit Türken.
Mhm.
Bin sehr viel befreundet mit Türken und so, bis heute noch so, ne. Und war in diesen Familien damals als 16-Jähriger, 17-Jähriger da drin. Und das hat mich sehr verblüfft, dass die gastfreundlicher sind als wir. Also das war das Erste, was ich so, und dass die, wenn die befreundet sind, bist du auf einer ganz anderen Ebene befreundet mit denen.
Ja.
Und das hat mit dem Islam zu tun.
Hm. Ja.
Es ist so, die haben eine andere Sozialgemeinschaft.
Definitiv.
Durch den Islam.
Definitiv.
Aber ich weiß, es kommt wahrscheinlich ein Shitstorm hier drunter von irgendwelchen Leuten. Juckt mich aber nicht, ist mir egal. Aber das sind so Dinge, die meisten nicht wissen.
Hm.
Sie haben eine völlig, also es ist ein Frame, ein durch Propaganda gesetzter Frame, der mit Osama bin Laden begonnen hat.
Genau.
Und die meisten wissen auch nicht, dass die Mujahideen von der CIA damals gesponsert
ganz
wurden
genau.
Und dass Al-Qaida nichts anderes als Datenbank heißt, übersetzt.
Krass. So. Ja.
Und diese Datenbank hatte damals der Osama bin Laden. Er hatte dieses, jetzt komme ich nicht auf den richtigen Namen, wir haben eine Datenbank und da waren seine ganzen Mujahideen-Leute drin. Und das war Al-Qaida. Al-Qaida ist keine Gruppe, ist ein Begriff für ein Notizbuch.
Das wusste ich nicht, interessant.
So, ja. Das ist aber so. Und Al-Qaida Malumat heißt das dann ganz ausgesprochen. Mhm. Und das wissen aber die wenigsten. Die machen sich auch nicht Gedanken darüber. Es wird nur über das Plakative, über das Einfache, über die einfachsten Dinge, die dann verknüpft werden. Das ist in Wirklichkeit Propaganda-Nudging. Und das hat auch gewirkt.
Es hat gewirkt.
Und man wollte ja nur die Kriege haben durch 9-11. Man wollte ja nicht gegen den Islam, aber man musste gegen den Islam, weil da ist ja das Öl gewesen.
Ganz genau, ja. Und wir brauchten diese Figur des Terroristen. Ja. Und jetzt wird mir noch eine Sache auch ganz klar. Ich habe am eigenen Leibe erlebt, Rüdiger, was Framing ist, was Framing bedeutet für ein Leben und für eine ganze Gruppe von Menschen. Ich war die ausgegrenzte Gruppe. Du vielleicht auch. Viele von uns, wir waren die ausgegrenzte Gruppe. Wir waren Nazis, Antisemiten, wir waren Querdenker, wir waren Neurechte, wir waren Verschwörungsideologen, wir waren alles. Und jetzt in den Mainstream-Medien im Nachhinein wird uns in allen Punkten recht gegeben, was wir da gesehen haben. Und weil ich weiß, wie Framing funktioniert am eigenen Leib, ich habe das geschluckt seit März 2020, es fühlt sich an, als wäre es eine Muttermilch, kann ich das sehen, dass das den Palästinensern jetzt genauso passiert und den muslimischen Menschen, den arabischen Menschen. Es wird ja alles in einen Topf getan. Ich habe einen ganz klaren Sensor, der also sofort angeht, wenn eine Gruppe von Menschen einem unberechtigten Framing ausgesetzt wird. Und wenn ich Antifaschist bin, kann ich doch gar nicht anders, als in meinem Umfeld, in meinem Land, in meiner Stadt, wenn ich sehe, da ist eine Gruppe, die wird zu Unrecht diskriminiert, diskreditiert, ja, unterdrückt, was auch immer. Das ist für mich, das ich habe mich ja nicht entschieden.
Darum geht
so,
es ja.
Jetzt bin ich Palästinenser, Freund, das habe ich nicht gemacht, sondern das kommt aus mir raus.
Ja, ja.
Und ich würde es höchstwahrscheinlich auch in der nächsten Situation wieder für eine andere Gruppe von Menschen machen, weil ich glaube, gegen den Faschismus sich zu positionieren, egal für wen. Und das ist dieser tiefe Schmerz, diese Enttäuschung.
Und das ist auch echter Antifaschismus.
Wo ist unsere Friedensbewegung? In Demos, da sind drei Deutsche, da sind so, und das ist der Schmerz. Und ich glaube, dass wir, wie du sagst, leere Worthülsen, wir sind für den Frieden, wir sind gegen den Krieg, wir sind gegen Faschismus. Das stimmt bei den meisten, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das ist so eine Idee von. Aber was es wirklich bedeutet, bedeutet, immer wieder aufzustehen und sich gegenzurichten, wenn in der Gesellschaft eine Situation ist, die das erfordert. Und dann haben wir die Rattenfänger, die natürlich jetzt 150.000 Leute in Hamburg auf die Straße bringt und gegen rechts und die Palästinenser ausschließen. Das ist ja, das ist eigentlich total schlimm, aber manchmal liege ich auch abends im Bett und habe hysterische Lachkrämpfe, weil ich denke, das ist so dumm und grotesk, dass ich denke, ganz großes Kino. Sie schaffen es.
Ja, ist es auch. Es ist großes Kino und das ist halt, die sind geframed und sie verstehen die Hintergründe nicht, die da mitlaufen. Also das habe ich dir, glaube ich, vorher schon gesagt. Die laufen einer rechten Regierung. Für mich ist Olaf Scholz ein Rechter. Für mich ist Angela Merkel auch eine Rechte.
Du kommst in
Knast. Es ist mir egal, ob ich in Knast komme. Ich sage, was ich denke in solchen Sachen. Und das ist für mich auch ein Habeck und so weiter. Die ganze Regierung, die bundesdeutsche Regierung, sind Faschisten in meinen Augen. Sie sind jetzt nicht Faschisten vergleichbar mit Hitler, aber sie haben starke faschistische Tendenzen und sie leben sie auch aus, indem sie solche Gruppen organisieren. Sie bilden Gruppen mit Menschen, die gegen andere Menschen vorgehen. Und das wird mit Beifall gemacht. Sie bilden Organisationen, also im inneren Geheimdienst und so weiter, die das unterstützen, die das machen mit anderen Gruppen. Egal, welche Gruppe das ist. Die AfD wurde, ich wähle nicht die AfD, ich bin auch nicht für die AfD oder so, geht für die auf die Straße. Aber wenn einer demokratisch gewählt ist, dann ist das für mich auch demokratisch gewählt. Also die meisten haben, viele Leute haben diese Leute gewählt. Also man kann nicht einfach sagen, das ist jetzt irgendwie, wir dürfen jetzt gegen die vorgehen und wir müssen sie verbieten. Das macht er halt, was da gerade stattfindet. Weil sie wissen, dass ihnen die Fälle wegschwimmen.
Ja. Und es ist halt auch nicht demokratisch. Also wir reden mal von Demokratie. Ich finde, wir haben, also was heißt nicht, ich finde, sondern wir haben einfach auch keinen demokratischen Diskurs und keine demokratische Situation politisch gesehen mehr in Deutschland. Aber also auch ich bin der Meinung, ich bin nicht Wähler und ich wähle auch die AfD nicht, wie du das auch gerade sagtest. Aber man kann nicht einfach losgehen und eine Partei verbieten. Also wo kommen wir denn da hin? Wir reden alle von Demokratie, aber wir wollen uns an die einfachsten Regeln nicht halten. Das ist schon komisch. Und wer hat denn diesen Satz gesagt? Mein Herr, ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung sagen und auf die Straße bringen können. Und das ist ja auch das, was passiert. So, ich muss nicht mit allem einer Meinung sein, weil ich auch gar nicht alle Hintergründe verstehe, jetzt auch was bei der palästinensischen Gemeinde passiert. Aber es ist mir wichtig, im Rahmen von Antifaschismus und auch vom sogenannten angeblich demokratischen Verständnis zu sagen, ich setze mich dafür ein, dass alle Gruppierungen hier in Deutschland auf die Straße gehen können, wenn sie sich in einem gewissen Rahmen verhalten. Natürlich, wenn da jemand mit der Knarre durchläuft und andere wegballert und sagt, du Arschloch, hin. Gibt es Grenzen, die im juristischen Rahmen abzulaufen haben und die körperliche Unversehrtheit dem anderen gewährt. Aber ja, wir scheinen ganz viel zu wissen und irgendwie, aber wir leben es nicht wirklich. Und das, ja, wie gesagt, irritiert mich. Ich bin natürlich auch total gespannt. Also es ist ja ein historischer Moment, was hier passiert. Wie geht es weiter? Was passiert? Was passiert mit uns, mit unserer Gesellschaft? Jetzt reden wir alle riesengroß von Remigration und jetzt hat Deutschland, das habe ich, das hat Ulrike Groh gerade in einem Interview gesagt, seit der deutschen Geschichte wohl die massivsten und schwerwiegendsten Abschiebegesetze verabschiedet. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wollen wir jetzt hier irgendwie Hunderttausende von ausländischen Mitbürgern abschieben? Und wer soll denn das dann sein? Also die schon lange hier sind. Also ich frage mich, wo steuern wir denn jetzt hier gerade hin? Das ist schon bedenklich.
Naja, es ist ein riesiger Lügenpol, den in den letzten 40 Jahren mit der sogenannten Migrationspolitik gemacht wurde. Also wenn ich Menschen aus einem anderen Kulturkreis hier hinbringe, dann muss ich ihnen helfen, dass sie in diesem Kulturkreis auch eine Möglichkeit haben. Man hat damals die sogenannten Gastarbeiter hierher geholt, weil sie halt bestimmte Industrien und der Deutsche hat es nicht gemacht und dann haben die das halt gemacht. Und das hat sich etabliert. Das wird bis heute so gemacht. Bestimmte Dinge, die der Deutsche nicht machen möchte, machen dann die Migranten oder Billiglohn, ne, für einen Apfel und ein Ei dann irgendwo arbeiten. Das ist der Grund. Also Migration ist auch eine Waffe, das will ich damit sagen. Eine kapitalistische Waffe. Ja. Und das ist Hausaufgaben. Das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst und ist natürlich angenehm für den Staat, dadurch Rechte zu produzieren. Also ein Problem zu schaffen, wo ich dann wieder Rechte habe, dann kann ich mich als der Lösungsoffensive des anderen politischen Spektrums halt hingeben und sagen, ich bin jetzt aber der Retter gegen den neu aufflammenden deutschen Faschismus oder Rechte. Ja, natürlich ist das schlau. Das ist aber eine Kriegsstrategie. Das hat man schon immer so gemacht. Das ist eigentlich eine ganz alte Strategie. Mhm. Aber die meisten Menschen blicken das nicht, fallen in die Rattenfänger-Ideologie hinein, glauben, sie müssten jetzt dies und das machen und in Wirklichkeit werden sie nur am Nasenring der Manege gegen die Macht ausgespielt. Und das erlebe ich ja schon, ich beobachte das schon seit Jahrzehnten, dass es so ist. Immer wieder das Gleiche. Also wir haben, das hast du wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, in Stuttgart, Berlin, Bonn, in München, was weiß ich, wo gibt's Berlin ja auch und so, Potsdam, da haben wir ja, ich habe so viele marodierende Neonazis dort gesehen, es waren Millionen.
Krass.
Also so eine Stimme, das ist natürlich nicht wahr, aber so eine Stimmung hat der Staat erzeugt, als wenn es so wäre. Und dann würde auch ich auf die Straße gehen gegen rechts oder so.
Klar.
Klar, aber das ist nicht vorhanden. Ja. Es ist was ganz anderes spielt da eine Rolle. Also was ganz anderes wird gemacht, nämlich der Machterhalt, der jetzt stattfindet. Man will an dem Posten bleiben. Egal, ob man jetzt Deutschland deindustrialisiert oder so, man will dort bleiben, an der Macht. Und da ist am jedes Mittel recht. Ja. Das ist das, was gerade stattfindet. Und wenn es kein Faschismus ist, dann ist es zumindest Totalitarismus. Ja. Also Hannah Arendt, wenn die jetzt hier sitzen würde, würde sagen, ja, Rüdiger, das ist mindestens Totalitarismus. Der fängt jetzt an.
Ja, definitiv.
Und die Bevölkerung muss sich mal gewahr werden darüber, ob sie das will oder nicht. Und dagegen gemeinsam aufstehen. Aber das tut sie halt nicht, weil sie im Gehorsam, in der Konformität und all diesen Dingen steckt, in der Projektion und so weiter.
Also ich sehe es aus, ich habe ja vor einem Vorgespräch, habe ich ja den Satz gesagt, du wächst niemanden auf, sondern die Richtigen finden dich. Mhm. Und das ist so ein Hoffnungsleitsatz, den ich gerade habe. Weil wir können uns natürlich jetzt weiterhin so viele Gedanken machen. Einmal eine große Sorge auch, oh Gott, wo gehen wir hin und wie ist das? Angst. Oder zu sagen, aber es gibt ja doch ein paar da draußen, die helle sind, die Lust haben, sich zusammenzutun und zu merken, okay, so kann es nicht weitergehen. Und wenn die Gesellschaft sich nicht verändert, die Gesellschaft, und wenn die Politik und der Staat sich nicht verändert und wir nicht gemeinsam, dann haben wir ja nur die Möglichkeit, sogenannte Parallelgesellschaften zu gründen. Und da ist ja schon auch viel da, was die letzten Jahre passiert ist, was jetzt auch passiert, wo Menschen sich zusammentun. Frage ist, schaffen wir es, tragfähige Strukturen irgendwann endlich dann doch nochmal zu finden? Weil zum Thema Friedensbewegung, das haben wir ja nicht geschafft. Unser Mediensektorapparat, irgendwie, es kommen keine Spenden mehr rein, irgendwie, wir knicken alle weg und ein, ich kann nicht mehr als Künstlerin arbeiten, man weiß auch nicht, wie es weitergeht. Das ist ja nur ein Beispiel für ganz viele und für auch die Struktur der Friedensbewegung, der sogenannten. Und trotzdem glaube ich, dass wir finden uns und wir haben ja keine andere Wahl und keine andere Möglichkeit als, wenn wir das nicht mehr wollen und wir können es aber irgendwie auch nicht ändern oder wissen nicht wie und es ändert sich auch nicht von selber, dass wir dann sagen, okay, wir gehen aber einen anderen Weg. Nur das Problem, was ich zum Beispiel jetzt auch sehe, ist mit dieser ganzen Cancel Culture und auch Zensur und Online-Zensur. Es ist ja also wirklich ein Informationskrieg, der online stattfindet, wo alle Leute, die in irgendeiner Form eine Stimme haben und die mit der Welt teilen wollen, das geht ja nur online über Social Media und Co., das wird ja alles wegzensiert und das wird härter werden die nächste Zeit.
Ja, ne?
Also, und das Ende des Liedes ist dann, Julian ne, weist auf Kriegsverbrechen hin, kommt im Knast. Das passiert sozusagen bei uns im Kleinen. Die Kanäle werden zensiert. Ich hatte 2 Hausdurchsuchungen. Das nächste ist dann wahrscheinlich, man ist vorbestraft und wandert ein und so. Das wird mehr werden. Und das ist auch das, was ich meine. Wo steuern wir hin? Was machen wir? Ne? Können wir Strukturen schaffen? Ich glaube, es ist das Einzige. Ich sehe da nur eine Parallelgesellschaft, weil es kann halt auch nicht jeder auswandern. Von Gumburg mal auf Deutschland, da brauchst du Geld
für. Wir müssen grundsätzlich, also ich bin ja nicht nur Kampfmittler, sondern ich bin auch Militärstratege, so.
Oha.
Militärstrategisch und so weiter. Und das Wichtigste, wenn du einen Feind hast, ist, dass du versuchst, nicht nur ihn zu verstehen, sondern seine Strategien, die er gegen dich anwendet, auch gegen ihn anzuwenden. Und das bedeutet, WEF, was macht das WEF, World Economic Forum? Da sind Leute dabei, die eisern zusammenhalten. Die können sich vielleicht auch alle nicht ab. Der eine kann den Bill Gates nicht ab, der andere kann den Schwab nicht ab.
Aber die halten
genau.
Interessen.
Sie haben, wir haben ja auch ein Interesse. Mhm. Wir haben den Frieden als Interesse. Uns muss es gelingen, zusammenzuhalten. Und zwar auf Teufel komm raus. Mhm. Also, wie man so ein Sprichwort. Und das tun wir nicht. Wir spalten und spalten und spalten und spalten und sagen, der ist doof, der ist doof, der ist doof. Und das müssen wir überwinden. Wenn wir das nicht überwinden, wird es keine Idee geben, der wir hinterherrennen können, gemeinsam. Und dann wirklich quasi wie eine Familie losziehen. Der eine hat das, das kann ich nutzen. So machen die das. Der eine hat eine Fluggesellschaft. Wenn du bei mir fliegst, sag das den Leuten, du brauchst keinen Pfennig zu bezahlen. Du bist ja bei mir in der Orga. Das läuft wirklich so ab. Und das müssten wir genauso machen. Dieses Denken, erst einmal in diese Kategorien zu denken, haben die meisten, also das habe ich selber gelernt in der Friedensbewegung, null. Gar nicht.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Frieden allein oder der Wunsch nach Frieden nicht reicht.
Da hast du recht.
Als ob es irgendwie wie eine Art, ja, ich habe mittlerweile das Gefühl, es ist ein leerer Wunsch. Und wir müssen das wieder mit etwas füllen. Die Frage ist, mit was? Mit welchen Werten? Was wünschen wir uns wirklich? Was bedeutet Frieden? Und manchmal ist Frieden ja auch was ganz Kleines, was irgendwie 1:1 in einem Gespräch entstehen kann. Und
verbirgt sich hinter dem Begriff Frieden, wir wollen Frieden, ich gehe auf die sowieso, verbirgt sich dahinter vielleicht ein Konglomerat an Verhaltensweisen, die wir alle wollen? Ich glaube, die Menschen wollen in Wirklichkeit eine liebevolle Gesellschaft, eine liebevolle Nachbarschaft. Mhm. Das ist das, was sie wollen. Mhm. Guck dir Beziehungen an zwischen Mann und Frau. Jetzt speziell gegen Mann und Frau. Scheidungsquote. Wie hoch? Wie schwer ist es, eine richtige Frau oder einen richtigen Mann zu finden oder so weiter? Liebevoll. Das wollen sie alle. Welche Frau und welcher Mann will nicht mit der Frau zusammenbleiben, mit der er gerade. Er liebt sie ja oder sie liebt ihn. Sie haben Sex miteinander und so weiter. Und plötzlich kommt der Rosenkrieg irgendwann. Warum? Was ist da wirklich los? Was passiert da wirklich? Niemand will das. Das wollen die. Das, so. Und das ist das, was wir überwinden müssen, wo wir auch reingucken müssen, weil das auch mit Frieden zu tun hat. Wenn wir in einer Gesellschaft der Zwiespältigkeit leben, aber den Frieden haben wollen, dann wird er genau deswegen nicht funktionieren, weil die Zwiespältigkeit oder das Trachten nach Zwiespalt größer sein wird im Unbewussten, als den Frieden im Bewussten haben zu wollen. Dann werden Schilder hochgehalten, dann werden Videos kilometerlang angeguckt, also 10.000 Stunden und so weiter. Jeden Tag muss eine neue Sau durchs Dorf, durchs Mediendorf, durch alternative Medien durch. Jeden Tag ein neues Interview, jeden Tag ein neuer Bericht und was gestern geschrieben wurde und alles aufgezeigt hat, ist morgen ja schon vergessen, weil das Neue reizvoll ist. Ja. Und das ist unser Fehler. Das ist ein riesiger Fehler. Wir bleiben nicht an irgendetwas dringend ran und sagen, okay, wir machen mal Workshops. Ja. Friedensbewegung müsste nach meiner Auffassung Workshops machen. Genau. Im Verhalten wie auch im Wissen, beides.
Ja. Ja.
Und auch zu begreifen, was tatsächlich Antifaschismus ist, was es wirklich ist.
Ja.
Und so. Und das wird halt nicht gemacht. Es werden Bücher geschrieben, hochgehalten. Es werden Spendenkonten veröffentlicht. Es wird ausgereist und so weiter. Ja, so als Beispiel. Und wenn du dir das von oben anguckst, als ein Außerirdischer, der einfach sieht, die Menschen wollen Frieden haben, die lachen sich doch kaputt. Die sagen, was machen die denn da?
Momentan haben
ist das
wir
so?
Ja, Ja, also mit den Ausstellern wird wahrscheinlich definitiv so sein, ja. Wenn die gucken würden. Ja, auf jeden Fall. Also was ja auch viel aufkommt, jetzt auch nochmal verstärkt, auch die letzten Jahre, was sind denn unsere Lösungsansätze? Mhm. Und ich sage mal, ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Antwort, ich weiß es nicht. Ich kann nur ich selber als Lösungsansatz vielleicht als irgendein Modell vorauslaufen. Modell im Sinne von, dass ich einfach mein Leben so lebe, wie ich das für richtig halte. Und vielleicht inspiriert es jemanden, vielleicht setze ich irgendwo bei jemandem Impuls. Ich finde es super, super schwer, konkrete Lösungsansätze zu entwickeln und die dann auch nur nach draußen zu geben und zu sagen, es wird ein bisschen auch so erwartet, habe ich oft das Gefühl von uns Protagonisten. Was sind denn jetzt die Lösungsansätze? Und ich hab gar keins. Ich habe irgendwie nur höchstens den Lösungsansatz, mich selber gesund und glücklich und als guten Menschen zu entwickeln, so in meiner persönlichen Definition und damit vielleicht irgendwie ja, einen kleinen Schneeballeffekt zu erzielen und Leute, die folgen wollen, ja, einfach zu sagen, ja, ey, ihr seid willkommen, ihr seid eingeladen. Ich glaube, das ist das, was wir machen können, Menschen einzuladen, uns zu folgen, ohne jetzt einen Personenkult daraus kreieren zu wollen.
Und der entsteht eigentlich immer. Nina Malaika ist eine Persönlichkeit durch Medien groß geworden,
geht
etc.
Schon, geht schon so los.
Aber es gibt auch eine ganz private Nina Malaika.
Total.
Also die einfach nur Mensch sein will.
Total.
Die einfach nur das will, was eigentlich alle Menschen wollen. Das kleine Mädchen, das groß geworden ist, also bei mir der kleine Junge, der groß geworden ist, der seine Wünsche hat und so weiter. Wir werden hochgehoben. Also ich habe das ja selbst erlebt in der Friedensbewegung. Wir werden auf ein Podest gestellt, dann kommen die Anrufe. Ja, du musst aber das, du musst aber das. Ich wünsche mir dies, ich wünsche mir das. Mach mal, mach mal.
Ja.
Das wirst du alles kennen.
Ja.
Oder Leute, die irgendwie was erfunden haben, was entwickelt haben, was eine geile Sache ist. Aber mach du mal, du bist bekannter als ich. Ich bin unbekannt.
Mhm.
Auch das massenweise so, ne? Und das muss überwunden werden, dass wir, also in der Bewegung, dass wir glauben, da seien irgendwie, also die Bewegung selbst hebt diese Leute nach oben aufs Podest und ist dann enttäuscht, wenn die nicht das tun, was die erwarten, weil sie in dem gleichen Hierarchieschema stecken, in dem sie vor dieser Bewegung auch drin gesteckt haben, weil das unser System ist, dieses Hierarchiedenken. Wir himmeln Stars an, ich himmel keinen Star an. Ich gehe nicht auf Konzerte und gucke mir einen Star an.
Und ich finde es gleichzeitig so menschlich, Rüdiger, diesen
Wunsch. Ja, es ist menschlich.
Jemanden zu haben, der als guter Vater, als gute Mutter, als gute
aber das
vorläuft.
Ist doch nur, das ist doch nur
so
eine Botschaft von Mama und Papa.
Ja, natürlich.
Also wer das stark in sich hat, der will entweder von Mama oder vom Papa geliebt werden oder seinen Papa haben oder seine Mama haben.
Aber das läuft ja alles unterbewusst. Diese ganzen,
das läuft
bei den meisten Leuten laufen unterbewusst. Also ich meine, wer hat denn mal eine Psychotherapie gemacht? Wer hat sich vielleicht mal mit psychedelischen Substanzen befasst? Natürlich in meinem Umfeld viele. Aber wir sind 83 Millionen Menschen in Deutschland. Und zum Thema kollektiven Bewusstsein. Das war so ein bisschen meins, was mich interessiert hat die letzten Jahre, wo ich mich mit befasst habe, auch kollektive Traumata heilen, überhaupt zu verstehen, was ist denn hier für eine Schwere, was ist denn das?
Ja.
Dieser Zwang immer wieder ins Destruktive, weil wir schaffen uns eigentlich selber gerade ab, auch indem wir andere Leute bekämpfen, schaffen wir uns ab und andere Gruppierungen. Was ist denn da? Und für mich war halt auch einer der bahnbrechenden Momente war, als ich angefangen habe mit Ayahuasca und Pilzen und Kambo und so zu experimentieren und überhaupt erstmal da reinzugehen tief, was geht eigentlich ab bei mir, was sind denn da für Muster, was ist da auch für ein Wahnsinn? Und das kann man ja alles dann auch, was man im Innen erlebt, irgendwie immer wieder auch aufs Außen zurückführen. Ich glaube, kollektives Bewusstsein, da sind wir noch, irgendwie Nachholbedarf. Da ist
aber ganz stark.
Viel unterbewusst, dass Leute in Richtungen laufen durch ihre Prägung und das nicht realisieren und wissen und oft ja auch denken im Guten. Sie sind auf der guten und richtigen Seite und ja, das muss man halt auch sagen. Also viele von denen, die jetzt auf die Straße gehen, sind ja keine schlechten Menschen. Die denken, sie wollen auch was Gutes und jetzt haben sie mal eine Möglichkeit, irgendwo auch mal aufzustehen und dabei zu sein und so. Das ist ja auch nachvollziehbar und ich habe so einen Moment, bin so einem Zustand, das ist so zwischen Fassungslosigkeit und irgendwie auch Schockzustand und irgendwie humoristischem Empfinden und ich denke, ich will einfach zurück zur Kunst. Ich möchte irgendwie zurück zur Kunst und über die Kunst, über meinen Gesang, meine Musik, meine Texte nochmal einen neuen Samen pflanzen. Also für mich auch fürs Selbstverständnis und um auch eine Message nochmal anders rauszuhauen. Weil das ist natürlich eine Sache, wenn du irgendwie immer Videos machst und Texte und irgendwie immer laute Fresse, diesen sensiblen Anteil von mir auch gerne nochmal über die Musik, weil das ist das, was ich eigentlich bin. Ich bin Sängerin und Künstlerin und das habe ich natürlich die letzten Jahre vergessen. Man kann sowas tatsächlich auch vergessen, wenn man sich in einer anderen Rolle so in Anführungsstrichen gemütlich und auch irgendwie ja wirkungsvoll hingesetzt und eingelassen hat. Und ich glaube, ich muss zurück zur Kunst. Ich möchte den Menschen nochmal die Künstlerin Nina Malaika zeigen. Es wird jetzt 24, denke ich, irgendwie passieren.
Es gibt ja für alles Zeiten.
Ja.
Also es gab vorher Nina Malaika, die da Sängerin war. Jetzt gibt es die Nina Malaika, die durch die Friedensbewegung durchgewurstelt ist. Aber das ist mit absoluter Sicherheit nicht umsonst. Auch wenn man sagt, man hat negative Erfahrungen gemacht. Man wird ja immer reifer. Egal, ob ich das jetzt mal 5 Jahre sein gelassen habe, was ich eigentlich immer gemacht habe, so, ne? Und mache was anderes. Das dockt sich in unseren Neuronen automatisch an die anderen ab.
Ja.
Das ist so. Und unser Geist oder Bewusstsein nimmt es ja auch auf.
Ja.
Und dadurch werden wir eigentlich erst reifer. Das braucht seine Zeit.
Ja.
Und diese Zeit, sobald man oder solange man seine Zeit sinnvoll für sich selbst, sinnvoll erfüllt, ist das alles total in Ordnung und für die Reifung halt eine gute Sache. Also ich glaube, es könnte gut sein, dass du andere Texte machst, andere Lieder machst, andere Ansichten plötzlich nach vorne bringst und plötzlich auch aus dir etwas herausholst, was du vorher gar nicht, vielleicht nicht getraut hast oder gar nicht da war. Das wird passieren.
Glaube ich auch. Ja, allein durch die Erfahrung, weil das ist schon sehr speziell und auch natürlich sehr stark und kraftvoll, was wir hier auch, ich möchte ganz bewusst sagen, erleben durften. Also eine Gesellschaft in ihrem Verfall zu beobachten, es ist auch auf eine Art ein Geschenk. Also den Mensch zu entlarven, auch gerade im Kollektiv, es ist ein Geschenk, zu erleben und zu sehen und live dabei gewesen zu sein, bei so einem historischen Moment. Ich bin da auf eine Art auch dankbar für, weil ich glaube, es ist immer besser, die Wahrheit zu sehen, so scheiße sie auch ist, als in der Lüge zu leben. Und ich habe mich auch gefragt, was bleibt? Was bleibt von diesen Jahren, in denen man jetzt in dieser Position so dabei war? Und wir reden immer von dem großen Kollektiv, aber ich glaube, was bleibt ist, sind einzelne Begegnungen mit Menschen, wo man spürt, wir haben uns so gesehen, wir haben uns so da durchgetragen, das kann uns keiner mehr nehmen. Und das sind Begegnungen mit Menschen, die man teilweise wildfremd eigentlich gar nicht kannte, die in kürzester Zeit wirklich zu Seelenfreunden wurden, weil wir den gleichen Schmerz durchlebt haben. Das bleibt. Und ich habe, war das gestern vorhin, so ein kleiner Aha-Moment, dieser Fokus auf das Kollektiv, ob das so hilfreich immer ist. Ich glaube, dass zum Thema Frieden vielleicht manchmal viel mehr im 1-zu-1-Gespräch entsteht, als wenn wir bei Demos auf die Straße gehen. Weil wir spüren uns nicht, wir sind nicht so nah. Es ist so ein kollektives, kraftvolles Gefühl. Aber wenn ich jemandem gegenüber sitze und merke, da ist eine wirkliche Emotion, da ist eine Irritation, da ist ein Schmerz oder da ist eine Verbindung, das sind, glaube ich, die Momente, wo wir eine Chance bekommen, uns zu verändern oder anders hinzugucken. Und vielleicht müssen wir im Bestreben des Friedens uns mehr in 1-zu-1 und in kleinen Situationen wiederfinden. Weil wir haben es jetzt irgendwie alles probiert mit dem großen Wir, mit der großen Friedensbewegung, mit den Demos. Und was bleibt, auch da weiß man es nicht. Wir wissen es nicht genau. Wir können nicht sagen, was unser auf die Straße gehen, unser gemeinschaftliches Wirken letzten Endes wirklich bewirkt hat. Was wir sagen können, das, was es in uns bewirkt hat. Und wenn es uns zu einem besseren Menschen gemacht hat, dann ist vielleicht in kleineren Formen und Begegnungen Frieden möglich. Vielleicht ist es das.
Es ist mit Sicherheit das. Weil kannst du deine Mutter ändern, deinen Vater, angenommen du hast eine Tochter, deine Tochter. Kannst du deine Freunde ändern? Nein. Du kannst aber dich ändern. Und das ist eigentlich, damit ist alles gesagt. Mhm. Wenn du in die Friedensbewegung gehst, dann änderst du nicht die Friedensbewegung, sondern die Friedensbewegung ändert dich. Das ist wie im Parlament, sagt man ja auch. So. Und das ist entscheidend. Also es gibt den inneren Frieden. Mhm. Den kollektiven Frieden gibt es auch, wenn sich alle einig sind und sagen, wir machen das nicht, wir marschieren dann nicht ein. Und die sind dann auch der Souverän und haben die Stimme, das zu sagen, wir wollen das nicht und so weiter. Aber letztlich geht es darum, selbst zum Leuchtturm, also in der Friedensbewegung, im Frieden, geht es darum, selbst Friedensleuchtturm zu werden. Das strahlt nach außen und die Leute werden dann ganz anders Umgang mit einem haben. Aber darum geht's, den Frieden nach außen zu tragen, mit was denn? Mhm. Die Politik versucht das seit Tausenden von Jahren und macht Bündnisse, die sie selber wieder zerstört nach 70 Jahren, 60 Jahren. Dann ist der plötzlich wieder der Feind, der vorher der Freund war, nur weil er jetzt keine Marmelade mehr produziert oder sonst was. Das sind wirklich Sandkasten-Argumente eigentlich. Und der Frieden, der aber stabil bleibt, ist der, den du selber in dir pflanzt. Und dann kriegst du Kinder. Was glaubst du, was du denen erzählst? und was die von dir lernen, wenn du ihnen wirklich reinen Wein anschenkst, was da jetzt passiert. Und Kinder lernen rucki zucki schneller als wir. Und die bleiben dann dabei. Ich glaube, dass das, wir sehen es nicht, weil unsere Gemeinschaften kaputt gemacht wurden oder kaputt sind. Wir waren ja früher, sag mal, vor 100 Jahren, da war Großmutter, Urgroßmutter und Onkel und Tante, das war ein Haus. Also die lebten zusammen. Oder sie lebten zusammen in einem Dorf, in einer Dorfgemeinschaft. Das Auto hat alles verändert und noch mehr Kapital und alle Industrie. Und dann konnte ich 30 Kilometer oder 80 Kilometer fahren. Dann bin ich mit meiner Frau, jetzt sage ich das mal so, einfach dahin gefahren, habe mich da sesshaft gemacht und schon war die Familie kaputt. Und wenn du in dieser Welt groß wirst, dass es nur Mann und Frau gibt und das nennt sich dann Familie und du kriegst ein Kind, dann hast du gar nicht mehr die Möglichkeit, dass dich deine Oma zur Seite, also deine Mutter, deine Tante, deine Oma zur Seite nimmt und sagt, Nina, so kannst du aber mit Männern nicht umgehen, merk dir das mal. Oder Nina, das kannst du deinem Kind nicht sagen. Und die erklären dir das so, dass du es wirklich verstehst. Oder holen mich zurück, ey Rüdi, so kannst du nicht mit der Frau, das geht nicht, hör auf damit. Die läuft ja weg oder so. Aber das wird ja nicht mehr gesagt, man hat selber nur noch die Probleme. Ja. Und dann geht man zu Freunden oder so, aber nicht zu einem erfahrenen Menschen. Und die Verwandtschaft steht eigentlich dafür, dass man erfahren ist. Also die familiäre Tradition ist der Erfahrungsraum, ja. Der Erfahrungsbereich. Der andere Erfahrungsbereich ist dann Wissen anhäufen, ja. Durch irgendetwas, was auch immer und dann so und so. Ja. Aber das ist uns abhanden gekommen. Ja. Und das ist ein großes Dilemma. Ja. Das wird oft überhaupt nicht betrachtet, weil wir alle, ich ja auch, in solchen Zweierbeziehungen groß geworden. Meine Eltern waren das ja schon. Genau. So, und dann denkt man, das sei normal. Das ist aber nicht normal. Es ist nicht menschlich. Zum Mensch gehört, man sagt ja, es gibt ja dieses indianische Sprichwort, wenn du ein Kind großziehen willst, brauchst du ein ganzes Dorf.
Ja, ist schön. Ja.
Und das ist mit uns Menschen auch so. Wir brauchen eigentlich das ganze Dorf. Ja. Jeder braucht das ganze Dorf.
Ja. Ich habe natürlich durch meinen Vater und der ägyptischen Seite, ich konnte das beobachten, wie das nämlich genau ist in Ägypten, wie du das beschreibst. Da ist es so, dieser familiäre Zusammenhang. Und hier leben wir ganz anders. Und ich war da mal sehr hin und her gerissen, weil ich natürlich als eigenständige Frau und in der Regel meistens Single, also nie jetzt in langen Ehen oder so einer langen Ehe oder so, keine Kinder mit 42, das, was wir nicht haben, es ist ja ein Wert, es ist ein Geschenk, ne, diese familiäre Zusammenhalt. Und auf der anderen Seite bei uns diese vermeintliche Freiheit, der Individualismus, dass wir reisen können, weil wir halt nicht gebunden sind an Familie. Ich war da immer sehr hin und her gerissen, habe halt, ja, ich bin da wie zwiegespalten auch, diese, also best of both worlds so ein bisschen. Ne? Ich wollte eigentlich und hätte mir immer beides gewünscht. Und es geht halt auch gerade als Frau ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr, weil wenn du ein Kind hast, dann bist du in irgendeiner Form gebunden. Ne? Und ich habe in beiden Gesellschaften gesehen, was für Vor- und Nachteile es hat. Und ich habe immer gemerkt, dass diese Enge von, wenn ich nach Ägypten reise, wo gehst du hin? Das Kleid ist zu kurz. In Deutschland ist es die Einsamkeit. Wo ist denn der Mann abends? Ist es kein Kind da, was mir einen Halt gibt? Das war schon immer ein Thema für mich auch. Und natürlich ist es mir bewusst geworden. Und ich habe in Deutschland immer gesagt, wir sind eine vaterlose Gesellschaft. Die meisten Verbindungen, wo ein Kind ist, Ehen trennen sich. Und das Kind wird in der Regel bei einer alleinerziehenden Mutter, wo der Papa am Wochenende da ist. Das ist Standard. Und das hat natürlich auch was mit uns gemacht. Und unter dem, sag ich mal, Deckmantel des Feminismus, dass die Frau halt auch arbeiten gehen kann, ist natürlich auch ein Zerriss eines Familiengefüges und von dem Wert einer Familie passiert. Das ist mir schon sehr deutlich. Und ich bin halt immer so, ich hatte die Möglichkeit so zu wandeln, wie so ein bisschen Chamäleon und mal in Ägypten und hier. Und das hat man mir neulich auch in einem Interview vorgehalten. Machst du es dir nicht leicht, dass du jetzt sozusagen auf die arabische Seite so wechselst? Und ich habe gesagt, das ist
doch ein Teil von dir.
Ja, das hat derjenige gar nicht verstanden.
Du kannst dich doch selbst
nicht verleugnen. Ja. Und ich fand das jetzt gar nicht schlimm, weil ich habe sogar, ja, von außen wirkt das wahrscheinlich so. Wenn man mich beobachtet, wirkt das vielleicht so, als hätte ich die Freiheiten, mir immer auszusuchen, was ich wann wo will. Jetzt setze ich mich für den ein, jetzt fahre ich nach Ägypten, jetzt bin ich wieder im Luxushotel und das ist mein Leben. Also mein Leben besteht aus so vielem und ich bin dankbar dafür, aber ich sehe halt auch die Nachteile. Weil der Nachteil von dieser extremen sogenannten Freiheit ist halt auch irgendwo Verlust von einer Basis. Man kann oft nicht beides haben. Wir wünschen uns das oft und es geht vielleicht einfach nicht. Und die Frage ist, was sind wir halt auch bereit aufzugeben oder einzuschränken? So, und das kann ich an meiner Persönlichkeit, meinem Lebensstil, diese Debatte kann ich mit mir selber führen. Und auch da habe ich wiederum keine Lösung. Aber ich nehme es erstmal wahr, ich fühle es, ich spreche es aus, ich denke es und ich kann ins Gespräch gehen und sagen, was will ich denn, wenn ich da nicht hundertprozentig sein will und da nicht sein will? Bin ich ein Fluid oder?
Du bist eine Reisende im Zwischenraum.
Ja.
Das ist das. Und das ist eigentlich eine Bereicherung. Das ist eigentlich ein Geschenk. Bin ich nicht. Ich habe einen deutschen Vater und eine deutsche Mutter. Also ich bin nicht im Zwischenraum. Ich bin da, beide waren da und so weiter. Aber das ist doch eine Bereicherung. Also man kann beides haben. Also man kann die Unterschiede kennenlernen und man kann daraus selber etwas völlig Neues für sich erschaffen. Muss man nicht, aber kann man.
Ja.
Nina, danke, dass du da warst.
Vielen Dank dir für dieses schöne Gespräch, das verbindende Gespräch.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Nina Malaika.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.